Ja, und Malzheimer, ja, schauen Sie sich das mal an.
Was denn?
Der Schrank ist wieder völlig einseitig bestückt. Es sind wieder nur Herrenschuhe. Da fehlt was.
Diese Weglassungen sind in mühevollster Kleinarbeit entstanden. Ich betone, in mühevollster Kleinarbeit. Ihr Vorwurf ist abstrus. Das ist Mumpitz.
Bitte sprechen Sie in Gänsefüßchen, ja?
Komport Nummer 256, Wahlkämpferle. Hallo und herzlich willkommen zum 256. Komport, den ich am heutigen grauen, aber immerhin zwitscherig frühlingsartigen Freitag, dem 25. März 2011 aufgenommen habe.
It is 11:40.
Genau. Und das Intro entstammt aus Neues aus der Anstalt Nummer 41, der Priol in Gänsefüßchen. Aber ja, die Überschrift, die erklärt sich, wenn ihr euch Teil 1 anhört, in dem ich nämlich nicht nur wieder mal neue Meldungen aus Japan verstreut habe, sondern eben auch die Reaktion in der deutschen Politik. Aber ja, Brüderles Aussage wird da zwar widersprochen von offizieller Seite, aber ich formuliere mal vorsichtig, sie erscheint mir glaubwürdig. Ausnahmsweise. Aber ja, und was ihr euch hier einfach anhören könnt, wenn ihr hier ganz entspannt weiterhört, das ist dann Teil 1 Politik, die erste Hälfte für diese Woche, in der ich verstaut habe Meldungen aus und über Japan und Meldungen aus und über Atom. Nein, aus dem Atom, haha, lustig. Meldungen, wie die Regierung darauf reagiert hat. Unter anderem mit dabei das Wahlkämpferle. 7 Grad, froschige, foggige, nippige Greetings. Die 7 Grad, die fühlen sich an wie 6. Und der Wind macht irgendwas zwischen 6 und 19 km/h aus zum Beispiel dem Westen. Oder was völlig anderes. So, da bin ich wieder. Und völlig überraschend ist es mir gelungen, den Podcast-Zähler um 1 zu erhöhen. Ich bin ja auch fasziniert. So, heute gibt es wieder Atommeldungen. Nicht ganz so viele wie letzte Woche, hoffe ich. Aber ja, es gab natürlich weitere Neuigkeiten aus Japan. Als wir da zum Beispiel, ich wusste, dass der Husten kommt, als wir da zum Beispiel die Meldung hätten, dass die japanische Atombehörde den Unfall in Fukushima jetzt auf Level 5 hochgestuft hätte, weil, also auf dieser Ines-Skala, da habe ich ja erstmal intensiv drüber nachmeditieren müssen, ey, Moment, ich habe den jetzt schon auf Stufe 6 gesehen und habe dann nochmal geguckt, ja, also die IAEO, also die Atomenergieförderorganisation, die eigentlich nur Werbung macht, die hat da schon 6 zu gesagt, aber die japanische Behörde sagt, das ist nur Stufe 5. Nur ist lustig, aber ja. Also die sind sich da auch nicht einig. Und irgendwie eine französische Atombehörde hat da auch schon gesagt, Stufe 6. Aber hey, das ist die Geschichte so von wegen, ja, wie schlimm ist denn der Unfall jetzt? Und nun ja. Also ne, so eine Skala von 0 wie ist nix bis 7 wie Tschernobyl. Wo auf Stufe 6, wenn es denn eine Stufe 6 ist, es hatte ich letzte Woche schon mal erwähnt, ja nur 2, also wenn Japan denn auch eine Stufe 6 ist, dann genau 2 gab. Von denen ich weiß, nämlich Mayak und Fukushima. Wobei mir bei Mayak irgendwie der Name nicht eingefallen ist, aber ja. Prost. So, dann ist Reaktor 3 erfolgreich gekühlt worden, sagte zumindest ein Regierungssprecher auf einer Pressekonferenz. Seit Stunden sind erneut Wasserwerfer im Einsatz. Das Wasser soll die Kernschmelze verhindern. Die Brennelemente in Block 3 enthalten das hochgiftige Plutonium. Hier ist eine Meldung von letztem Freitag. Fällt irgendwie in die Kategorie, ja, ihr schmeißt da Wasser drauf. Euch geht der Arsch auf Grundeis. Also, da ist kein Eis mehr, aber ne? Ihr schmeißt da Wasser drauf. Also ich meine, ganz putzig war ja auch mit den Helikoptern. Fliegen sie mit dem Helikopter drüber und schmeißen so waldbrandmäßig Wasser. Dummerweise ist im Gegensatz zu einem Waldbrand das kein ausgedehntes Areal, was man bewässern muss, sondern eigentlich genau so ein relativ kleines Becken, wo das Wasser rein soll. Das bringt also nichts, da irgendwie die gesamte Umgebung zu besprenkeln, weil, nun ja, das Becken ist Becken. Na, aber ja, Arsch auf Grundeis. So, dann gab es leichte Hoffnung, weil tonnenweise wird Wasser auf die teilweise zerstörten Hüllen der Reaktoren gespritzt, um sie zu kühlen und Kernschmelzen zu verhindern. Was nur dummerweise nicht funktioniert, weil draußen draufschmeißen reicht nicht. Das muss, wenn man es irgendwo draußen draufschmeißt, schon draußen aufs Becken draufgeschmissen werden. Wo man nicht rankommt, was man nicht sieht. Weil das ist halt drinne. Also mal ganz davon abgesehen, dass mir immer noch nicht ganz einleuchtet, wieso die Becken außerhalb der Containments rumliegen. Aber ja, es wird bestimmt einen guten Grund dafür gegeben haben. Wie zum Beispiel, nee, also die ins Containment reinzubauen, das wäre ja zu teuer. Ja. Oh, und übrigens in Fukushima, da gibt's, weil die da auch irgendwie keine richtigen Zwischen- oder Endlager haben, Zwischen- oder Endlagern die da wohl auch großräumig ausgebranntes Material. Plus, es gibt, wenn ich das richtig mitgekriegt habe, auf dem Gelände auch noch ein Langzeit-Storage, wo dann die länger schon nicht mehr benutzten Brennstäbe rumliegen. Na? Also, what could possibly go wrong? Naja, das ganze hochradioaktive Material kann euch alles mal um die Ohren fliegen. Es reicht völlig aus, wenn da eine Wasserstoffexplosion ist, dann verbreitet sich jedenfalls schön. Und ja, Wasserstoffexplosionen sind eigentlich nur im Containment nicht möglich. Also im Reaktordruckbehälter. Weil nur da mit genügend Stickstoff gegengehalten wird. Also solange denn noch irgendwie alles funktioniert. Also zu gut Deutsch gar nicht mehr. Aber hey. Na, und Reaktor 4, das Abklingbecken, das haben sie dann auch irgendwie gar nicht erwähnt in dem bisschen Hoffnung. Na, weil Reaktor 4, auch bekannt als, ja, wir haben den vor, ist jetzt wohl irgendwie schon ein Vierteljahr her, aber vor einiger Zeit halt den Reaktor ausgeschaltet und weil wir da halt Wartungsmaßnahmen gemacht haben, haben wir gesagt, zur Wartung, üblicherweise verlagern wir dann die Brennstäbe halt ins Abklingbecken. Die sind zu nicht unwesentlichen Teilen auch noch funktionsfähig. Aber wir verlagern die einfach mal wegen, weil wir wollen halt am Reaktor rumbauen. So, und da kommen unsere Brennstäbe eher nicht so gut. Ne, und haben sie aber irgendwie nicht mehr erwähnt. So, dann gibt's Radiowasser. Spuren von Radioaktivität im Trinkwasser Tokios. Tokio liegt so bummelig, keine Ahnung, 150 Kilometer weit weg von den Reaktoren. Also innerhalb einer, wenn man es denn ernst meint, Evakuierungszone. Und nein, 35 Millionen Einwohner wird man nicht trivial evakuieren können. Oder anders ausgedrückt, ups. Aber keine Angst, in Deutschland sind die Reaktoren auch dicht genug an Großstädten dran, dass wenn denen irgendwie eine großräumige Evakuierung zukommt, wir da alle auch Spaß dran haben. Aber hey, im Trinkwasser von Tokio sind jedenfalls Spuren von radioaktivem Jod aufgetaucht, berichtet die Nachrichtenagentur Kyodo mit Verweis auf japanische Regierung. Auch in der Provinz Gunma seien sehr geringe Mengen von radioaktivem Material im Trinkwasser gefunden worden. Also eigentlich so ganz naiv hat da gar nichts an radioaktivem Material zu sein. Null. Ja, also nichts, was auch nur annähernd irgendwie über die natürliche Strahlendosis hinausgeht, was immer die natürliche Strahlendosis ist. Und Jod fällt dann schon in die Kategorie Au. Ja, weil Jod, radioaktives Jod, da kommt der Körper auf die glorreiche Idee, dass doch in wie heißt das? Das Organ? Na, jedenfalls einzubauen. So permanent in den Körper. Strahlendes Material. Gut, so radioaktives Jod hat eine relativ übersichtliche Halbwertszeit, aber ja, das ist der Grund, warum man Jodtabletten dann kriegt. Damit man sich vorher mit nicht strahlendem Jod volllädt, damit der Körper nicht auf die glorreiche Idee kommt, das selber einbauen zu wollen. Aber hey. Das war dann so am Samstag Zwischenstand. Dann gibt es massive Belastungen, weil die Fukushima-Helfer bekommen zu hohe Strahlenbelastung ab. Ach, bei den verzweifelten Rettungsarbeiten am schwer beschädigten japanischen Atomkraftwerk Fukushima haben 6 Arbeiter zu viel radioaktive Strahlung abbekommen. Bei den Männern wurden mehr als 250 Millisievert gemessen, wie die Nachrichtenagentur Kyodo mitteilte. Wegen der Katastrophe hatte das japanische Gesundheitsministerium den Grenzwert für Arbeiter an dem zerstörten Kraftwerk auf 250 Millisievert hochgesetzt. Wegen, weil laut Papier könnte man das eventuell überleben. Na? Weil wir brauchen halt Leute, die sich da so Kamikaze-Style aufopfern. Weil wir müssen ja Geld sparen. Na, also die haben die im Wesentlichen zum Tode verurteilt. Und nein, nicht irgendwie einen schnellen Tod, sondern unter Umständen einen langsam tot, weil so lustige Strahlenbelastungen, die sorgen dafür, dass irgendwie vielleicht irgendwo DNA flöten geht, kaputt geht, sich vielleicht irgendwann mal ein Krebs entwickelt oder vielleicht auch einfach nur das Immunsystem irgendwann flöten geht und man dann halt an irgendwas völlig anderem verreckt. Na, an HIV stirbt man auch eher selten selbst, sondern dann mehr an den Infektionen, die kommen, weil das gesamte Immunsystem weg ist. Aber hey, na, und da gibt es also jetzt 6 Leute, bei denen sie also auch die offiziell neu festgelegte Höchstdosis schon überschritten hatten. Ja, dann gibt es noch mehr. Dann gibt es übrigens Löcher, weil die Bemühungen dauern an, eine drohende Kernschmelze zu verhindern. Zuletzt hatten Einsatzkräfte Löcher in 2 der 6 Reaktorblöcke geschnitten, um eine Wasserstoffexplosion zu verhindern. Der am schlimmsten betroffene Reaktorblock 3 wird weiterhin mit Wasser gekühlt. Na, wenn man das denn kühlen nennen will. Zudem versuchen die Techniker nach wie vor die Stromversorgung wiederherzustellen. Unklar ist allerdings, ob die Wasserpumpen und Leitungen in dem Kraftwerk nach dem Erdbeben und dem anschließenden Tsunami noch funktionieren. Löcher reinbohren? Hä? Also mal ganz davon abgesehen, dass das, was ich an Bildern von da gesehen habe, nicht danach aussieht, als könnte man da einfach mal so irgendwie größeres Bauwerkzeug rankarren. Also zumindest nicht ohne das große Bauwerkzeug danach dann Tschernobyl-Style irgendwo zur Endlagerung zu deponieren. Weil, ey, das Zeug tickt. Aber hey, und dann hatte ich bei Fefe gefunden, warum die denn eigentlich keine Roboter haben. Na, weil also Japan und Roboter, das wäre doch irgendwie eine Idee, auf die man sofort kommt. Naja, a robot developed after the JCO incident by METI has been used in exercises at Rokkasho Nuclear Plant. It is being actually used for monitoring the radiation. Many robots were developed after this incident, but they did not continue. Power plant companies mentioned that they did not need such robots because their nuclear plants have never have accidents and are safe. Na, also es gibt da zu gut Deutsch Entwicklungen an Robotern, aber die werden nicht eingesetzt, weil die Betreiberfirmen sagen, ja, wir haben doch nie Unfälle. Ja, Atomkraftwerke sind sicher. Oder um es mal mit Merkels Worten zu sagen, wir können nicht sagen, Atomkraftwerke sind sicher, aber sie sind sicher. Ja. Naja, wie sicher die sind, das sieht man ja jetzt. Daran, dass ihnen da ein Ding gerade mit Schwung um die Ohren fliegt. Dann ist Sonntag früh übrigens der Druck in Reaktor 3 mal wieder gestiegen, hat sich dann aber stabilisiert. Wo ich irgendwie keine sinnvolle Erklärung dazu gelesen habe, warum. Also sowohl, warum da was gestiegen ist, als auch, warum es sich dann stabilisiert hat. Oder anders ausgedrückt, die fliegen da völlig blind, wie es aussieht. Soweit ich weiß, haben sie dann auch irgendwo schlicht und ergreifend keine Messinstrumente mehr. Die sind ihnen nämlich alle weggekommen. Also entweder von der Strahlung flöten gegangen oder von den Explosionen entleibt oder was weiß ich. Aber hey, what could possibly go wrong? Dann haben sie den Strom an Reaktor 2 rangeklemmt. Also da gab es dann irgendwo zwischendurch auch die große Erfolgsmeldung. Ja, wir haben jetzt wieder Licht. Ja, und? Das Einzige, wofür man diesen Kackstrom sinnvoll brauchen kann, ist nicht irgendwelches Dreckslicht, sondern die Dreckspumpen. Solange die Dreckspumpen nämlich nicht funktionieren, ist scheißegal, was alles beleuchtet ist. Weil dann habt ihr halt einen Super-GAU bei Beleuchtung. Juhu. Na? So ein Super-GAU bei Beleuchtung hilft euch nur nicht. Viel besser wäre es, dafür zu sorgen, dass die Pumpen da funktionieren, weil wenn die funktionieren, dann gibt es vielleicht keinen Super-GAU. Kann man dann hoffen. War dann so am Sonntag hier so Zwischenstand. Dann turns out, TEPCO musste nur 10 Tage vor dem Erdbeben und Tsunami übrigens zugeben, dass in Fukushima Reparaturunterlagen gefälscht zu haben. Sie haben da mal so 33 Geräteteile gar nicht erst inspiziert, haben aber trotzdem Unterlagen gefälscht, dass sie das inspiziert hätten. Und da fragt man sich irgendwie, Also die haben insbesondere auch Teile, die jetzt als hochkritisch gelten, haben sie nicht mal mehr untersucht, ob die denn eigentlich funktionieren könnten, sondern haben sich selber Berichte ausgestellt. Ja, wir haben die angeguckt, alles großartig. Ja. Also allerspätestens jetzt fordere ich, dass die Leute, die dafür verantwortlich waren, persönlich in dem Reaktordruckbehälter Dienst machen. Sie können dann ja die 5 Minuten, die Sie dann vielleicht noch überleben, rausmelden, wie es da drinnen aussieht. Na, von mir aus direkt neben den Brennstäben. Können Sie mal anfassen. Ist doch hochsicher, das Zeug. Na, und da meint Fefe, er weiß gar nicht, welchen Teil daran er am übelsten findet, dass sie die Geräte wie das hier nicht inspiziert haben. A powerboard distributing electricity to a reactor's temperature control valves was not examined for 11 years. Oder dass die Untersuchungen eh freiwillig gewesen wären. What could possibly go wrong? Es kann Erdbeben geben mit beiliegendem Tsunami. Das kann euch die gesamte Stromversorgung reißen. Und das wiederum kann dafür sorgen, dass euch schlicht und ergreifend das Ding ganz, ganz, ganz knapp unter einer Kernschmelze noch gerade davon kommt. Wobei im Moment ja keiner genau weiß, ob denn da jetzt nur schon was geschmolzen ist oder nicht. Oder ob da überhaupt noch was weiter schmilzt. Bei den Temperaturen, die es da hat, schmilzt es wohl mutmaßlich nicht von sich aus. Also wenn denn die 400 Grad, die da so ans Messwert zwischendurch irgendwo rausgefallen sind, das höchste sind, was drin ist. Und das ist irgendwie Außentemperatur von irgendeiner Komponente. Dann gibt es übrigens strahlendes Essen. In der japanischen Präfektur Toshigi, wie immer man das ausspricht, ist Spinat mit hochradioaktiven Substanzen entdeckt worden, berichtet die Nachrichtenagentur Kyodo. Auch in der Provinz Gunma nördlich von Tokio wurde nach Angaben der Agentur GG Press verstrahlter Spinat gefunden. Die Präfektur Toshigi liegt nördlich von Tokio. Die Provinzhauptstadt, ich versuch's gar nicht das auszusprechen, ist nur 100 Kilometer von der japanischen Metropole entfernt. Wie hoch der Spinat belastet ist, wurde nicht gesagt. Oder anders ausgedrückt, es passiert genau das, was in Tschernobyl auch passiert ist, dass nämlich Essen verseucht ist. Wasser verseucht, Essen verseucht. Geil. Na? Und übrigens, wenn man das dann isst, dann hat man so lustig strahlendes Material im Bauch, wo es dann lustig DNA kaputt kloppen kann, wo dann sich später mal irgendwann ein Krebs draus entwickeln kann. Wenn man denn Pech hat. Oder Glück, je nachdem. War dann so am Sonntag. Denn deutsche Hilfe deutscher AKW-Betreiber für Fukushima, Berlin, die deutschen Kernkraftwerksbetreiber, schicken erste kerntechnische Hilfsgüter nach Japan. Wie das deutsche Atomforum mitteilte, sollen 20 Paletten mit Hilfsgütern von Frankfurt nach Japan geflogen werden. Unter den Materialien sind zum Beispiel Spezialfilter, Masken und Strahlenmessgeräte. Die Hilfsaktion gehe auf eine entsprechende Anfrage der japanischen Betreiberfirma des havarierten AKW Fukushima TEPCO zurück. Weitere kerntechnische Spezialausrüstung habe man zugesagt. Oh, toll! Übrigens, liebes Atomforum, jetzt wäre ein verdammt guter Zeitpunkt hinzugehen und alles, was ihr an gefälschten Untersuchungsberichten in der letzten Zeit mal irgendwann rausgelassen habt, zuzugeben und hinzugehen und jeden einzelnen Reaktor intensiv zu untersuchen. Insbesondere die, die jetzt ja sowieso nicht mehr am Netz sind. Aber eigentlich jeden. Und wenn ihr dafür alle Reaktoren vom Netz nehmen müsst, so fucking what? Dann ist teilweise evakuiert worden. Wie der Betreiber TEPCO mitteilte, seien Arbeiter von der Anlage in Sicherheit gebracht worden. Grund sei aufsteigender Rauch am Reaktor 3. In den Brennelementen dieses Reaktors befindet sich hochgefährliches Plutonium. War dann so am Montagvormittag hier Meldung. Es hat also geraucht. Dann gibt es eine Entsorgungsdauerschätzung, weil das könnte so bummelig 10 Jahre dauern. Die Entsorgung der Reaktoren des havarierten Atomkraftwerks Fukushima könne nach Einschätzung eines Experten bis zu 10 Jahre dauern, berichtet eine japanische Zeitung unter Berufung auf einen Informanten des AKW-Betreibers. TEPCO, wegen radioaktiver Strahlung könnten die bestätigten Brennelemente in den Blöcken 1, 2 und 3 nicht abmontiert werden. Die Blöcke 5 und 6 hätten dagegen keinen großen Schaden davon getragen. Die Gefahr in Fukushima ist aber weiter nicht gebannt. In der Umgebung sind Milch und Blattgemüse verstrahlt. Und wenn man genau hinguckt, stellt man fest, also eine Entsorgung eines sauber gelaufenen und sauber runtergefahrenen AKW hier in Deutschland dauert Jahrzehnte. Na, also das ist dann zu gut Deutsch 10 Jahre nur für die Entsorgung von dem ganz komplett im Arsch seienden Teil. Da hat man dann noch nicht angefangen, irgendwas, wie es offiziell in Deutsch heißt, zurückzubauen, also abzureißen. Vorsichtig abzureißen, damit man dann nicht irgendwie den gesamten Staub in die Atmosphäre verteilt, weil also strahlt. Wie man nicht. So, dann raucht es übrigens auch in Reaktor 2. Berichtet die Nachrichtenagentur Kyodo, zuvor war bereits über Block 3 grauer Rauch aufgestiegen, der dann wieder verschwand. Wobei sich da dann auch irgendwie Meldungen gaben, ja, das ist ja nur Dampf oder da brennt halt irgendwas. Wir haben nur keine Ahnung, was da brennt, aber das ist völlig ungefährlich. Ich sage mal so, wenn da irgendwie was brennt, dann möchte ich schon wissen, was brennt denn da? Und warum brennt denn das? Weil üblicherweise gehört das nicht zu den Standardzuständen eines Atomkraftwerks, dass da was brennt. Also nö, die Dinger heißen nur Brennstäbe, da brennt aber eigentlich nichts. Ne? Also wenn da was brennt, könnte das potenziell auch noch heißen, dass es euch jetzt auch noch Geräte, die noch überlebt haben, zerreißt. Aber wie gesagt, gab es am Montag, auch von Montag, der IAEA-Chef will irgendwas ändern. IAEA-Chef, Nuklearstandards müssen überarbeitet werden. Wien, als Reaktion auf die Katastrophe in Fukushima müssen aus Sicht der IAEA internationale Richtlinien zur Nuklearsicherheit überarbeitet werden. Das momentane Rahmenwerk zur Reaktion auf Notfälle reiche nicht, sagte der Chef der internationalen Atomenergiebehörde, Yukiya Amano, in Wien. Auch die Rolle der IAEA könne neu geprüft werden. Die UN-Behörde in Wien war in die Kritik geraten, weil sie aus Sicht von Beobachtern und auch Diplomaten zu spät und zögerlich auf die Geschehnisse in Japan reagiert hat. Ach, euch ist aufgefallen, dass da was wohl nicht funktioniert hat? Das ist aber schön. Dem möchte man doch glatt einen Captain Obvious Award überreichen. Dann auch am Montag gab es dann noch die Meldung, dass übrigens das Meerwasser da in der Gegend radioaktiv belastet ist. Es seien deutlich höhere Werte an radioaktivem Jod und Cäsium gemessen worden, berichtet Kyodo. Der Kraftwerksbetreiber TEPCO erklärte, es sei zu früh, um mögliche Folgen der Verseuchung auf die Fischerei zu beurteilen. Na, das Trinkwasser ist belastet, das Meerwasser ist belastet. Ist aber auch nicht wirklich überraschend. Die haben da schließlich Meerwasser reingekippt und irgendwo muss es dann auch wieder raus. Und wenn es bestenfalls nur in Form von Dampf da abdüst, dann ist da garantiert auch immer noch radioaktives Material drin. Kann man sich drauf verlassen? Und nein, das möchte man nicht trinken. Da möchte man auch nicht drinnen baden. Und Fische von da möchte man auch nicht essen. Dann haben sie alle 6 Reaktoren mit einer Stromversorgung am Dienstag verbunden gehabt. Inagem AKW ist aber weiter angespannt. Die Rettungskräfte kämpfen gegen die Hitzeentwicklung. Der als besonders gefährlich geltende Block 3 wurde wieder mit Wasser besprüht. Inzwischen wurde auch eine starke radioaktive Belastung des Meerwassers festgestellt. Das US-Militär bot Japan Hilfe im Kampf gegen einen Super-GAU an. Dann gibt es möglicherweise ein Leck in Reaktor 1. Die IAEA ist nämlich wegen eines möglichen Lecks in Fukushima Reaktor 1 besorgt. Außerhalb der Anlage gebe es weiterhin hohe Strahlungswerte, teilte die IAEA mit. Damit verbessere sich die Lage in dem havarierten AKW weiter, auch wenn sie noch immer sehr ernst sei. Blablub. Ne, ein Leck, da kommt was raus. Reaktor 2 strahlt dann übrigens und die Reparaturarbeiten sind wegen erhöhter Strahlenwerte unterbrochen worden. Die Mitarbeiter seien vom zweiten Reaktorblock abgezogen worden. Die Radioaktivität erreichte Werte von 500 Millisievert pro Stunde, was dann übrigens schon, also wenn man da auch nur eine Stunde rumsteht, dann drücken wir es mal vorsichtig aus, hat man die doppelte Dosis, die offiziell als Gesamtdosis den Leuten zugestanden wird. Oder anders ausgedrückt, da darf also auch ein zum Tode verurteilter japanischer AKW-Retter nur eine halbe Stunde bleiben. Ups. Ne? Das erinnert mich irgendwie an Tschernobyl. Und nein, es kann mich nicht so richtig erinnern, weil zu Tschernobyl-Zeiten habe ich noch nicht viel mitgekriegt. Aber ja, der Betreiber will dann übrigens Notkredite in Milliardenhöhe. Und zwar so bummelig 13 Milliarden Euro, berichtet das japanische Fernsehen. Diese Summe müsse möglichst bis Ende des Monats gezahlt werden, damit TEPCO die Folgen des Unglücks im Atomkraftwerk Fukushima bewältigen könne. Und nein, der wird dann natürlich nichts von zurückzahlen, weil der geht vorher pleite. Na, das ganze Zeug ist scheiße teuer. Aber hey, Hauptsache man hat zwischendurch mal ein bisschen was an Untersuchungen sparen können. Na, und wenn man sich da mal so die Kosten-Nutzen-Verhältnisse in Vergleich setzt, steht mal irgendwie fest, also es hätte sich vielleicht doch gelohnt zu prüfen. Und zwar richtig zu prüfen. Dann gibt es verstrahlte Arbeiter, nämlich 3 Arbeiter an Reaktor 3 sind hoher radioaktiver Strahlung ausgesetzt worden. 2 von ihnen wurden ins Krankenhaus gebracht, wie die japanische Atomsicherheitsbehörde mitteilte. Die Strahlung in der Umgebung des Kraftwerks wird immer mehr zum Problem. Erstmals sind die Bewohner in einer Entfernung von mehr als 30 Kilometern aufgerufen, nicht ins Freie zu gehen und die Fenster geschlossen zu halten. Ja, also da steht jetzt nicht, was die als Strahlendosis abbekommen haben, aber wahrscheinlich irgendwie auch wieder zu viel. Huch! Dann gab es noch die Warnung von irgendwie einem General Electric-Typ. GE haben den Reaktortyp da gebaut. Und der warnt davor, dass durch das Meerwasser so bummelig 45 Tonnen Salz in den Reaktor gelangt sein dürften. Und das Salz übrigens verstopft ihn dann irgendwelche Rohre, verstopft ihn irgendwelche Pumpen oder anders ausgedrückt, das kann jetzt locker noch dazu kommen, dass zwar alles dann irgendwann mal wieder funktioniert, aber dann alles spätestens das Salz zuschlägt und klonk, ist wieder Feierabend. Und nein, da muss man immer noch aktiv kühlen und das über einige Zeit. Oder anders ausgedrückt, es könnte durchaus immer noch gefährlicher werden. So, dann kommen wir mal in der, wie reagieren andere Länder drauf? Ins Best Deutschland. Da hat nämlich der Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland, Schneider, die Dauer des Atomkraftmoratoriums der Bundesregierung als zu kurz kritisiert. 3 Monate reichten nicht aus, um die Diskussion über die Zukunft der Kernenergie zu führen. Ja, ach. Zugleich betonte er schon, der Einstieg in die Atomkraft sei ein Fehler gewesen. Jetzt weiß ich nicht, ob er zu seligen Zeiten damals, als der Einstieg angefangen wurde, mal irgendwann seine Klappe aufgemacht hat oder ob er gesagt hat, oh, billiger Strom, schön. Dann will die Bundesregierung übrigens die Sicherheitsnormen für die 17 deutschen Atomkraftwerke einem Bericht zufolge drastisch verschärfen. Da gibt's irgendwie ein bislang geheim gehaltenes Papier des Bundesumweltministeriums, ja, weil zur Laufzeitverlängerungsdebatte haben sie sich schon mal Gedanken darüber gemacht, wie könne man denn eigentlich sicherstellen, dass die Dinger sicher sind? Naja, indem man irgendwie so einen Stapel Anforderungen aus dem Hut zaubert. Der Stapel Anforderungen ist allerdings auch schon vorher da gewesen. Der ist nämlich 2009 noch zu großer Koalitionszeiten fertiggestellt worden. Und dieses kerntechnische Regeln, irgendwie sowas, dieses Regelwerk, das hat sich nur Sigi Pop damals nicht getraut einzuführen, weil dann hätten so, also mindestens die Reaktoren, die jetzt ausgeschaltet wurden, hätten dann sofort vom Netz gehen müssen und ob sich das lohnt, die nachzurüsten. Hätte ja keiner wissen können. Und die Länder brauchen aber dringend das Geld. Und die Kraftwerksbetreiber brauchen dringend das Geld. Oder anders ausgedrückt, es gibt da ein Regelwerk. Und Röttgen mit der Frage konfrontiert, warum er dieses Regelwerk, was da eigentlich schon völlig fertig im Schrank liegt, nicht einfach jetzt in Kraft setzt und damit faktisch dafür sorgt, dass die Kraftwerke, die jetzt aus sind, auch nicht wieder angemacht werden. Zumindest nicht in näherer Zukunft. Da meinte Röttgen dann dazu, ja, ach, das stimmt ja eh schon nicht mehr. Ist ja eh schon veraltet. Wiegen, weil wir haben ja jetzt gesehen in Fukushima, dass das ja nicht ausreichen würde. Ach, und deswegen machen wir lieber gar keine Regeln und sagen, hey, das ist alles sicher, wiegen, weil es ist sicher. Weil Merkel hat gesagt, es ist sicher und die hat ja schließlich mal Physik studiert. Ja, okay, sie hat einen Doktortitel. Hui! Doktortitel in wie ramme ich Atomkraftwerke in die Wand? Nein, also. So. Dann wünscht sich die Opposition übrigens einen Ausstieg aus der Atomenergie. Die SPD will den Prozess deutlich beschleunigen, wird allerdings zu nichts führen. Also da haben jetzt irgendwie Oppositionsparteien auch schon irgendeinen Gesetzentwurf in Richtung Bundestag geschmissen. Ich weiß nicht, ob denen aufgefallen ist, aber sie sind immer noch in der Opposition und die Regierung kann immer noch jeden Scheiß durchdrücken. Oder anders ausgedrückt, nein, da wird nichts kommen. Dann gibt es Einfuhrkontrollen, weil man muss ja mal gucken, irgendwie Sachen, die hier eingeführt werden, ob die denn so im Dunkeln vor sich hin leuchten oder ob sie die vielleicht doch nicht strahlen. Na, also insbesondere irgendwie Zeug aus Japan darf jetzt auch radioaktiv kontrolliert werden, wenn es eingeführt wird. Ui. So, Profana findet in Japan, dass seine Naturkatastrophe und kein menschliches Versagen schuld. Daher sollen die AKWs weiterlaufen. Ich frage mich ja auch, was zum Kuckuck nimmt der Kerl eigentlich? Ja, da ist eine Naturkatastrophe der Anfang gewesen. Aber dass das alles irgendwie, wie formuliert man auf Englisch so schön? The shit hits the fan. Dass da das Exkrement auf den Lüfter knallt, liegt nicht alleine daran, dass da irgendwie eine Naturkatastrophe war. Nein, das liegt auch daran, dass da eine Menge Leute Scheiße gebaut haben. Dann droht Schwafel immer wieder mit dem Strompreis. Das kennen wir schon, weil wir jetzt Kraftwerke abgeschaltet haben, wird der Strompreis teurer, weil die machen ja so billigen Strom. Ja, den billigen Strom machen sie nur deswegen, weil der Staat da so viel Geld reinpumpt. Wenn der Staat aufhören würde, da Geld reinzupumpen, würde der Strompreis ganz von alleine steigen müssen. Ja, weil diese hochsubventionierte Technik, wenn die denn tatsächlich mal zu den echten Kosten inklusive Langzeitentsorgung produziert würde, dann wird sich den niemand mehr kaufen. Aber hey. Ja, und das ganze Geschwafel von wegen, ja, aber man müsse ja mehr Atomkraft und als Brückentechnologie und tralali. Na, da gibt es irgendwie auch so eine schöne Untersuchung, so Lastwechselbetrieb. So frei nach dem Motto, ja, jetzt scheint die Sonne, jetzt kriegen wir also ganz viel Solarstrom rein. Das AKW braucht nicht mehr so viel produzieren, fahrt das mal ein Stück runter. Das funktioniert zwar, macht allerdings die Dinger schneller kaputt. Oder anders ausgedrückt, Lastwechselbetrieb sorgt dafür, dass der nächste große Krawumms in Deutschland passieren könnte. Aber hey, Atomkraft ist sicher und eine tolle Brückentechnologie. Dann kannte die Regierung übrigens die Probleme schon, weil nämlich schon vor der Laufzeitverlängerung waren sie über Sicherheitsrisiken in den ältesten deutschen Atomkraftwerken informiert. Geht aus Unterlagen des Umweltministeriums hervor. Trotzdem wurden im vergangenen Jahr die Laufzeiten der ältesten AKW um 8 bzw. 14 Jahre verlängert. Na, vorher haben sie sich noch hingestellt, nur die sicheren Kraftwerke werden verlängert. Ja, wenn man dann dieses 2009er kerntechnische Regelwerk da aus dem Hut zaubert, da stellt man fest, also die Kraftwerke, die jetzt ausgeschaltet wurden, hätten niemals verlängert werden dürfen, wenn das gegolten hätte. Und übrigens, damit hätte man auch eine juristisch stabile Grundlage, um deren zumindest vorläufige, und ich betone vorläufige, Abschaltung zu rechtfertigen. Na, also wenn man das nicht in Kraft setzt, dann wird es mit den juristischen Grundlagen ein bisschen dünn. Wie heißen, gibt es keine. Na, aber natürlich wusste die Regierung, dass der ganze Scheiß unsicher ist. Dann meint auch die deutsche Umwelthilfe, das sei ja alles unsicher und die Überprüfung, die wäre überflüssig wegen, weil es wäre eh klar, dass der ganze Quatsch unsicher ist. Ja, schön, dass es euch auffällt. Dann gibt's den Wunsch, Mr. Oettinger will aus EU-Hausen einen Stresstest, der aber freiwillig sein soll, oder anders ausgedrückt, da kommt wieder nichts mehr rum. Also laut Papier funktionieren die Kraftwerke alle im Notfall. Laut Papier war Fukushima übrigens auch unsicher, bis ungefähr eine Minute bevor der große Ausfall kam. Na, vor dem Erdbeben hätte sich da auch jeder hingestellt und gesagt, wieso ist das sicher? Na, es sind die Sachen, mit denen man nicht rechnet, die einem dann den Tag versauen. Dann hat Schwafalle selbst gelobt, weil er hat den Kurs der Bundesregierung in der Atompolitik verteidigt. Man habe sehr schnell auf die Ereignisse in Japan reagiert. Naja, also unter sehr schnell stelle ich mir vor, dass man noch am vorletzten Freitag Reaktionen gezeigt hätte. Hat man nicht. Es hat dann bis Montag gedauert, bis Merkel aufgefallen ist, ups, wir müssen da in Baden-Württemberg, ist ja demnächst Wahl, nämlich jetzt dieses Wochenende. Da müssen wir jetzt schnell was tun. Mappus hat eine 180-Grad-Wende hingelegt und gesagt, er war ja schon immer gegen Atomkraft. Naja, so wie Filbinger ein Nazi-Gegner war. Auch von Dienstag gab es dann Kommissionen. Da soll es jetzt nämlich zwei geben. Eine Ethik-Kommission, die feststellt, dass Atomkraft doch großartig ist, wegen weil macht billigen Strom. Und eine Gruppe, die sich mit den technischen Fragen bei der geplanten Überprüfung der Kraftwerke befasst. Die Reaktorsicherheitskommission soll das dann übernehmen. Außerdem wird eine Ethikkommission eingerichtet. Ja, blob. Na, es gibt da schon so ein schönes Papierwerk. Ihr müsst es nur noch in Kraft setzen. Das sorgt dann wirklich effektiv dafür, dass da nichts mehr in Kraft geht. Dass es nämlich sich schlicht und ergreifend nicht lohnt, die Uraltreaktoren jetzt noch für 500 Milliarden Euro aufzurüsten. Weil 500 Milliarden bringen die auch nicht mehr ein. Es sei denn, ihr lasst die Atomkraftkonzerne, die Betreiberfirmen dann alles wieder von den Steuern absetzen. Hust. Dann ist übrigens auch beim Abschalten noch wieder was in die Grütze gegangen. Nämlich E.ON hat die Abschaltung von ISA 1 verkackt und dabei ein Reaktorschutzsignal und eine Schnellabschaltung ausgelöst. Ja, die haben eigentlich nichts anderes gemacht als einen sauberen Shutdown. Den haben sie allerdings irgendwie so verkackt, dass die Sicherheitsschaltungen reingesprungen sind und gesagt haben, okay, hier ist irgendwas gar nicht hübsch. Da ist nämlich irgendwie der Wasserstand runtergegangen. Und das gehört so nicht. Ne, Wasserstand weg, das haben wir jetzt in Fukushima gelernt. Kein Wasser macht effektiv, das strahlt. Es wird heiß. Keine Kühlung, nicht gut. Ne? Die Besten der Besten der Besten. Dann hat Schwafalle mal ausnahmsweise die Wahrheit gesprochen. Nämlich vor dem BDI, Bundesverband der Deutschen Industrie, soll er gesagt haben, ja, ach, macht euch mal keine Sorgen um dieses Laufzeitmoratorium da, das ist eh nur Wahlkampf. Na, natürlich ist es nur Wahlkampf. Jeder, der irgendwie 3 Wochen in die Zukunft gucken konnte zu dem Zeitpunkt, wusste, ja, das ist nicht 3 Monate, sondern 3 Wochen lang, dieses Moratorium. Und es ist ja nicht mal ein Moratorium, aber ja, gab es dann gestern in der Süddeutschen eine Meldung. Dann hat der BDI dann sofort große Ruder ausgepackt und ganz heftig gerudert, weil das sei ja falsch protokolliert worden. Das hätte der ja so gar nicht, nie nicht gesagt. Brüderle hat sich dann auch hingestellt, ja, aber der BDI hat auch schon gesagt, das ist auch falsch protokolliert worden. Was ich nirgendwo vernommen habe, ist eine Aussage darüber, was denn Brüderle nun gesagt haben soll, wenn das doch falsch protokolliert wurde. Ja, macht euch mal Sorgen, das Moratorium ist kein Wahlkampf. Mit Sicherheit nicht. Na, die spannende Frage ist, warum zum Kuckuck sowas eigentlich rauskommt. Na, fällt die Industrie da irgendwie dem Schwaffel in den Rücken? Huch. Ich meine, kann ja mal passieren, aber lustig. Wirklich lustig. Ja, weil natürlich ist es Wahlkampf. Hallo? Na, in Sachsen-Anhalt? Naja, gut, das war eh noch Wurst. Aber Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz sind jetzt dieses Wochenende die Wahlen. Na, also am, lasst mich lügen, 27. Ja, ne, so. Und Mabus, der sich das erste Mal überhaupt zur Wahl stellt, der ist ja nicht ein gewählter Regierungschef, der könnte da unter Umständen ein Problem kriegen. Hust. So, und dann habe ich's dieses Mal sogar ein bisschen schneller als letztes Mal. Aber dieses Mal habe ich auch kein 16-Minuten-Auto, deswegen kann ich mir ein bisschen Zeit lassen. Dann kommen wir in der Musikecke an. In der Musikecke wohnt ein Stück Musik. Ja, ich gebe zu, die Aufnahme ist nicht großartig. Aber es ist mal wieder Zeit. Nämlich aus Bahrenfeld gibt es von Saltatio Mortis den Titel Equinox auf die Ohren, weil die Frühlingstag- und Nachtgleiche, die Equinox, ist am, lasst mich lügen, 21. 0.36 Uhr irgendwie sowas gewesen. Und damit muss das ja noch gebührend gewürdigt werden, dass jetzt wieder die Sommerhälfte des Jahres ist. Und Sommerzeitumstellung soll ja irgendwie dieses Wochenende sein. Weswegen ich jetzt auch so knallefrüh unterwegs bin. Aber ja, das ist dann jedenfalls 2 Minuten 54 lang. Und danach gibt es dann was, das ist schon ein paar Tage älter. Nämlich vom 16.03. Der Herr Professor Lesch, der ja nicht nur Professortitel hat, sondern auch Professor ist und viele schlaue Dinge über viele interessante Sachen sagen kann, hat sich mal in, ich glaube, Abenteuerforschung heißt die Sendung, wenn sie dann als Sendung rumläuft, mit dem Thema Atomkraft befasst, natürlich. Und da gibt es auch einen Podcast, wo man dann nicht die Sendung gucken kann, aber wo er sich so übrigens mal mit dem Thema so ein bisschen offscreen befasst. Und in seiner bekannt liebenswürdigen Art hat er es geschafft, mal rüberzubringen, was ist eigentlich Atomkraft? Und was meint er eigentlich dazu? Nein, er ist kein Gegner der Kernkraft, weil man kann ja kein Gegner einer Naturkraft sein. Aber ja, ist 12.39 lang und fand ich sehr spannend. Und deswegen habe ich das hier mit reingepackt. So, und dann sage ich danke fürs Anhören, Runterladen, Streamen oder was auch immer ihr sonst noch so gemacht habt, um mich hier hören zu können. Wenn ihr mich mit Feedback bewerfen wollt, auch dafür, zum Beispiel könnt ihr mir eine Mail schreiben bei kumpelblog@googlemail.com oder mich bei Twitter @comport anschreiben oder von mir aus auch @kumpelblog, das kriege ich auch mit, dauert allerdings ein bisschen, vor allem wenn da keine Push-Notification kommt. Aber ja, so. Und genau, dann viel Spaß mit Equinox. Wiegenweil ist ja auch wieder vorbei und Dom startet dieses Wochenende. Und dem Lesch. Und bis zum nächsten Mal, wenn da nichts dazwischen kommt.
gleich im Tanz. Posen des Windes, Mächte des Feuers, Brausen des Wassers, Kälte des Schreckens.
Ja, also übrigens, das ist ja mit der Atomkraft, das ist ja alles nicht so einfach. Wir sind ja hier noch mitten im Umbauen, es sind ja noch Leute überall zugange. Hier ist der Arnold, unser lichtsetzender Kameramann. Also das ist ja eine Spezial, ist ja übrigens zu einer Spezialsendung. Also wir wissen noch gar nicht, was alles passiert ist in Japan. Wir machen, also, aber es ist auf jeden Fall schon mal was passiert. Es ist ja was passiert, nämlich Reaktoren sind explodiert. Und ich würde mal gerne ein bisschen was erzählen über die physikalischen Grundlagen. Was heißt eigentlich Freisetzung von Kernenergie? Wovon ist denn da eigentlich die Rede von, bei Kernenergie? Was sind überhaupt Atomkerne? Also es geht, es geht nicht um das Pudelskern. Aus welchem Stück ist das? Na, was höre ich hier? Pudelskern? Das also war das Pudelskern. Ein fahrender Scholast. Der Kasus macht mich lachen. Ja gut, Faust, wie immer. Im Zweifel ist es immer vom Faust, also von Goethe, Johann Wolfgang. Der hatte übrigens keine Probleme mit der Kernenergie, denn zu seiner Zeit kannte man die noch gar nicht. Die Kernenergie ist eine Entdeckung der, würde man sagen, 20er Jahre. 20er Jahre des 20. Jahrhunderts. Ich schreibe jetzt hier mal auf, Kerne. Ich könnte jetzt, wenn das Thema nicht zu ernst wäre, würde ich schreiben Kerne und Sterne. Würde ich nämlich zugleich noch erklären, wie das bei den Sternen funktioniert. Mache ich aber heute nicht. Mache ich vielleicht ein andermal. Also Kerne, Atomkerne bestehen erstens aus geladenen Teilchen, nämlich positiv geladenen Teilchen. Das sind Protonen. Ein Proton ist also positiv geladen. P für Proton, positiv. Dann gibt es aber auch noch Neutronen im Kern. Die sind nicht geladen, die sind elektrisch neutral. Obwohl es auch Leute gibt, die merken sich dann, Neutron ist doch mit N, ist das nicht negativ, das ist Blödsinn, Neutron ist nicht geladen. Ein Atomkern besteht also aus diesen zwei Teilchenarten. Wie groß ist jetzt ein Atomkern? Klein. Und zwar ziemlich klein, also genau genommen ist er unglaublich klein. Wenn man mal so sagt, ein Atom wäre so groß wie ein Bundesliga-Stadion, dann wäre ein Atomkern so groß wie ein Reiskorn im Mittelpunkt des Anstoßkreises. Er ist also extrem klein, obwohl er 99,9% der Masse enthält. Und jetzt kommt's. Wenn, und natürlich, wir machen hier Wissenschaft, wenn, ist ja, ne, wir machen mal, also es, wir wissen es ja nicht, aber wenn es so sein sollte, wie der Einstein mal gesagt hat, dass nämlich E gleich mc Quadrat ist und c ist die Lichtgeschwindigkeit, dann bedeutet es, wenn die Masse im Atomkern steckt, dann steckt da auch die meiste Energie. So viel dazu. Gelänge es also, einen Atomkern, der sich schon gebildet hat, namentlich einen großen Atomkern, nehmen wir mal so ein richtiges Teil, also richtig viel, viele Teilchen drin, so Uran mit über 230 Teilchen. Wenn es also gelänge, einen solchen Atomkern zu spalten, ja, dann müsste ja, ja quasi energiefrei werden. Und das ist genau die Form von Energie, die in einem Kernkraftwerk, in einem sogenannten Spallationskraftwerk, also in einer Kernspaltungsanlage frei wird. Nämlich Energie, die aus der Masse eines Atomkerns stammt. Jetzt aber, komm ruhig mal näher. Komm, Peter, komm mal näher. Komm mal. Es ist ja jetzt nicht so, dass man wirklich genau weiß, wovon man spricht, wenn man von Energie spricht. Energie ist so die Fähigkeit, Arbeit zu leisten, geschenkt. Protonen und Neutronen sind nicht elementar. Die bestehen also aus sogenannten Quarks, und zwar Up-and-Down-Quarks. Einmal UDU, Up-Down-Up, und das andere Down-Up-Down. Aber jetzt, ich muss mich mal andehnen, das ist nämlich irre. Diese Teilchen, diese Quarks, haben eine bestimmte Ruhemasse. Ruhemasse und Energie. Wenn man aber das jetzt zusammenzählt, die Up-Massen und die Down-Quark-Massen, also Up-Quark-Massen und Down-Quark-Massen, also hätte man hier zwei Up-Quarks, ein Down-Quark, hier zwei Down-Quarks, ein Up-Quark, dann stellt man fest, die Ruhemassen dieser Teilchen reichen bei weitem nicht aus, um zu erklären, woher die Ruhemassen von Neutronen und Protonen kommen. Mit anderen Worten, was da drin steckt, ist Bindungsenergie. Tja, es ist der Hammer, ne? Also Bindungsenergie kann man sich so vorstellen, wie bei einer Bindung zum Beispiel am Ski. Ja, man steht da drauf und spannt die Bindung an, damit man also im entscheidenden Moment da jetzt die Bretter unter den Füßen nicht verliert. Sollte was passieren, sollte diese Bindung aber schlagartig aufspringen und dabei wird natürlich genau die Energie frei, die man vorher in diese Bindung reingesteckt hat. Genauso ist das hier auch. Die Bindungsenergie von Quarks, die in den Protonen und Neutronen steckt, die führt dann also insgesamt zur gesamten Masse eines Atomkerns. Und diese Bindungsenergie, die kann auch freigesetzt werden. Ja. Das ist der Wahnsinn. Also diese letztlich ist die gesamte Kernenergie letztlich immer Bindungsenergie. Das ist natürlich schon mal ganz schön, dass man weiß, aha, so läuft das da unten ab. Und dass man das weiß, hat natürlich mit dem Verfahren zu tun, wie die Wissenschaft das so macht. Sie macht nämlich Hypothesen. Und diese Hypothesen haben eine Vorhersagekraft. Zum Beispiel hat man vorhergesagt in den 60er Jahren, Protonen und Neutronen müssen aus Quarks bestehen. Und man hat diese Quarks tatsächlich gefunden. Bei der Entdeckung des Atomkerns war das gar nicht so. Als der Rutherford die Atomkerne entdeckt hat, da war man eher überrascht, dass sie so klein sind. Man dachte nämlich damals, das war Anfang des 20. Jahrhunderts, dachte man, ach, so ein Atom ist quasi ja von so einem Rosinenteich, also so rosinenteichartig. Und die Teilchen, die man da schon kannte, die liegen da so drin wie so Rosinen im Teich. Stellte man aber fest, ist gar nicht so. Sondern das Atom ist extrem konzentriert auf einem Atomkern. Und drumherum sausen halt diese Elektronen, das war's. Die Elektronen spielen aber hier für unseren Vorgang in den Spallationsreaktoren erstmal gar keine Rolle. Entscheidend ist, dass wenn so ein Atomkern richtig groß wird, dann kann man den sich vorstellen wie so ein Tröpfchen, wie so ein Wassertröpfchen. Ne? Ist klar. Und es gibt ja so wunderbare Bilder von so Wassertropfen, wie die so schwingen. Ja? Die Oberflächenspannung eines solchen Tropfens hält diesen Tropfen zusammen. Natürlich neigen die Teilchen in dem Tropfen auch dazu, schon mal den Atomkern zu verlassen. Und so kommt es dann, wenn man richtig große Atomkerne hat, zum radioaktiven Zerfall. Das heißt, so ein großer Tropfen von Kernmaterie, da spaltet sich quasi so ein kleines Tröpfchen ab. Nehmen wir zum Beispiel mal, wie komme ich drauf, auf Helium. Helium hat zwei Protonen, zwei Neutronen im Kern, das nennt man ein Alpha-Teilchen. Also ein Alpha-Strahler ist ein Element, das radioaktiv so zerfällt, dass es immer wieder so plopp, plopp, immer einen Alpha-Kern nach dem anderen abgibt. Und dabei ändert sich natürlich zugleich auch der Name. Also Uran hat ja 92 Protonen. Wenn der was abgibt, dann ändert sich quasi seine Stellung im Periodensystem. Erinnert sich noch ans Periodensystem? Ja, na doch. Na doch. Sicher, das war die Tafel entweder an der rechten oder linken Wand des Chemiesaals oder des Physiksaals. Wasserstoff, Helium, Lithium, Beryllium, Bohr, dann kommen diese ganzen Elemente und so weiter. Und ganz hinten kommen dann diese Riesenelemente mit den sehr, sehr großen Kernladungszahlen. Und das sind genau die Elemente, die man im Atomkraftwerk gerne zusammenzwingt, um auf diese Art und Weise die Kernenergie aus den Kernen herauszuholen. Jetzt kommt's. Natürlich gibt es natürliche Radioaktivität, wie zum Beispiel solche Alpha-Strahler. Also große Atomkerne, die immer wieder unter der Abgabe von Heliumkernen, also von Alpha-Teilchen, zerfallen. Das reicht aber in der Kernspaltung eines Reaktors überhaupt nicht aus. Was man nämlich gerne hätte, wäre nun, man hat einen Kern, der sich spaltet, also radioaktiv normal zerfällt und dabei nicht nur Alpha-Teilchen abgibt, sondern auch Neutronen. Dieses Neutron, was da rausfliegt, das könnte dann zum Beispiel auf einen anderen Kern treffen, der im Grunde genommen noch gar nicht so weit war zu zerfallen, der aber jetzt, bling, dadurch, dass ein Neutron in ihn eindringt, anfängt zu schwingen und ebenfalls zu zerfallen. Auf diese Art und Weise kann man in einem Reaktor, in einem Kernreaktor, eine kontrollierte Kettenreaktion ausführen. Übrigens im Gegensatz zu einer Atombombe, da hat man natürlich eine unkontrollierte Kettenreaktion. In einem Atomkraftwerk wird der Neutronenfluss moderiert durch einen sogenannten Moderator. Nee, nicht solche Leute wie mich. sondern durch einen Stoff, der die Neutronen abbremst bzw. absorbieren kann. Zum Beispiel Wasser, angereichert mit Bor und so weiter. Da geht das. Das heißt, je nachdem, wie stark man nun diese in den Brennstäben radioaktives Material konzentrieren kann, einerseits, und wie gut man den Neutronenfluss moderieren kann, hat man eine bestimmte Leistungsabgabe in einem Atomkern. Aber jetzt kommt zum Abschluss jetzt noch eine für euch. Der Hammer. Der Hammer ist die Stärke, die Kraft, die in den Atomkernen wirklich drinsteckt. Wenn man sich das mal überlegt, ich habe eben so gesagt, mein Gott, habe ich nicht gesagt. Aber ich habe gesagt, 92 Protonen zum Beispiel beim Uran. 92 Protonen. Das sind 92 positiv geladene Teilchen in einem winzig kleinen Volumen zusammengepresst. Da sagt doch ihr normales Schulwissen sofort, Moment. Gleichnamige Ladungen, die stoßen sich doch ab. Stimmt. Und die stoßen sich sogar umso stärker ab, je näher diese Ladungen beieinander sind. Mit anderen Worten, damit es überhaupt Atomkerne geben kann, muss es eine Kraft geben, die stärker ist als die elektromagnetische Abstoßung von gleichnamigen Ladungen. Und das ist die Kernkraft. Das ist genau diese Energie, die wir versuchen, da rauszuholen. Das ist die stärkste Kraft im Universum. Die ist stärker als alles, was wir sonst kennen. Ich meine, die elektromagnetische Kraft ist schon stark. Aber die Kernkraft ist 100-mal stärker. Das heißt, wenn wir Atomkraftwerke bauen und Atomkerne zerschlagen, dann gehen wir damit an den Rand der energetischen Möglichkeiten des Universums. Das muss man sich mal überlegen. Was für ein Wahnsinn. Ich meine, Kernspaltung kennen wir seit 1938. 7 Jahre später gab es schon die erste Atombombe. Wenige Monate später gab es schon den ersten Atomreaktor. Der Irrsinn. Wir haben also in ganz kurzer Zeit, quasi wie so Babys, wie so kleine Kinder, haben wir eine Methodik in die Hände bekommen, wo man sagen kann, boah, hier kriegen wir eine Urgewalt aus des Universums in die Hand und können damit all unsere Energieprobleme lösen. Also zerstören können wir damit alles Mögliche, aber wir können auch unsere Energieprobleme lösen. Naja, vielleicht sind wir einfach noch nicht alt genug für diese Technologie. Vielleicht, das ist jetzt mal so meine Vermutung, muss eine Kultur eine gewisse Reife besitzen, um solche Kräfte freizulassen, beziehungsweise den Versuch zu unternehmen, solche Kräfte zu kontrollieren. Vielleicht brauchen wir noch ein paar hundert Jahre, damit wir endlich mal begreifen, dass wir momentan nur die Lücke sind zwischen Affe und Mensch. Dass es uns einfach noch nicht, dass es nicht reicht. Dass wir aufhören sollten, Geld mit Energie zu verdienen, weil Energie sollte für alle Menschen möglichst einfach so zur Verfügung stehen, damit die Kreativität und Fantasie, die wir besitzen, eben zu ihrer vollen Fülle kommen kann, ohne dass wir Gefahr laufen, dass irgendjemand aus rein kommerziellen Gründen meint, man könne bei der Sicherheit im Umgang mit diesen energetischen Formen hier einfach ja, weniger walten lassen. Und ich bin kein Gegner der Kernenergie, weil man kann nicht ein Gegner sein von einer natürlichen Kraft. Aber ich bin ein Gegner davon, dass jemand meint, er könne sich einfach dumm und dämlich verdienen, indem er etwas tut, was man eher besser nicht tun sollte. Und das musste mal gesagt werden.